Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben ja dieses Jahr eine Themenreihe. Es geht um Bilder der Gemeinde. Ja, wie sie in der Bibel im Neuen Testament beschrieben sind. Da ging es am Anfang um die Familie, um den Weinberg als Bild der Gemeinde, um den Bau Gottes, um den Tempel, um die Herde, um den Leib. Und heute setzen wir dieses Thema, diese Themenreihe fort. Das Predigtthema heute ist Gottes Volk. Der Predigttext, der steht im 1. Petrus, wer mitlesen möchte, 2. Kapitel. Und dort spricht Petrus über die Gemeinde in seinem Brief und stellt die Gemeinde dar im Gegensatz zu denen, die Gottes Wort nicht beachten. Da sagt er der Gemeinde zu, 1. Petrus 2, Abvers 9, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ja, das sind einige fundamentale Aussagen über die Gemeinde. Und diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, und dazu gehörten selbstverständlich seine jüdischen Gemeindemitglieder, die sich in ihrer alttestamentlichen Bibel sehr gut auskannten, ja, bei denen musste es bei diesen Worten ja regelrecht klingeln. Was wird hier ausgesagt? Petrus sagt, ihr seid das von Gott erwählte Volk. Ja, da klingelt es natürlich. Er sagt es zur Gemeinde. Aber wo kommt es denn her? 5. Mose, da schreibt er, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Nein, ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Also Israel erwählt. Und aus der Sicht Israel, da gibt's nur ein einziges wirkliches Volk, nämlich Israel. Ja, und den Rest der Welt. Die haben sogar einen eigenen Namen, also das Volk Israel, und die anderen sind die Goim, die Völker oder die Nationen, wie es übersetzt wird. Ja, und diese Sichtweite, die führt natürlich zu einem Jahrtausende währenden Hass der anderen. Wir hören jetzt von Petrus, dass diese Erwählung auf die Gemeinde übergeht und damit auch der Hass. Ja, Christen werden weltweit verfolgt, weil sie Christen sind. Erwählt, das gilt nicht nur für das alttestamentliche Israel, sondern Johannes greift dieses Wort auf und sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Von Gott erwählt. Was sagt Petrus noch? Er sagt, ihr seid eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört. Ja, da muss es doch klingeln. Das kennen wir doch schon. Auch wieder im Mose, im gleichen Kapitel, da heißt es, ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Und Mose sagt weiter, wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Das wurde zu Israel gesprochen beim Bund am Sinai. Und die Zusage haben sie nochmal erhalten. Aus dem Jesaja, da spricht der Herr, die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen erspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Das wird ihnen zugesagt beim Auszug aus der Gefangenschaft in Babylon. Gottes heiliges Eigentum. Die Gemeinde, über die wir uns heute in diesem Bild unterhalten, die ist Jesu Eigentum. Und er beschützt und erhält diese Gemeinde. Die Zusage hat Petrus, der hier den Brief schreibt, persönlich und direkt erhalten. Jesus sagt nämlich zu ihm, von nun an sollst du Petrus heißen. Vorher hieß er ja Simon. Petrus der Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Das wurde dann realisiert an Pfingsten mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und an Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Gemeinde, da wurde sie gegründet. Heißt es denn, am Pfingsttag waren alle versammelt, wie es in der Apostelgeschichte geschrieben wird, und plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Also praktisch die Umkehrung von der Sprachverwirrung von Babylon. Jetzt haben plötzlich alle ausländischen Gäste, die zum Fest in Jerusalem waren, das Wort Gottes in ihrer Sprache gehört. Und es heißt weiter, und diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Und weiter, und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Gottes heiliges Eigentum, von ihm gegründet, von ihm erhalten. Und auch die Gemeinde in Waiblingen ist Jesu Eigentum, ist Teil der weltweiten Gemeinde Jesu, der alle Mächte der Hölle nichts anhaben können. So ist es verheißen. Ja, Petrus sagt in seinem kurzen Text noch mehr. Er spricht von der königlichen Priesterschaft. Da klingelt's natürlich jetzt bei den Bibelkennern, auch bei den jüdischen Kollegen damals. Das kannten sie doch irgendwoher. Eine königliche Priesterschaft. Ja, aus Israel kannten sie es nicht. Es gab nie in Israel einen König, der gleichzeitig Priester war. Ja, gut, es war üblich, dass der König Opfer brachte. Das durfte aber auch jeder Hausvater machen. König David durfte sogar Opfer bringen und hatte dazu ein Priestergewand an, damals als die Bundeslade dann transportiert wurde. Aber er war damit noch lang kein Priester, nur weil er den Kittel anhatte. Ja, wir wissen von König Saul, der hatte selbst mal Priesterdienste übernommen. Weil es dringend war und feindliche Heere im Anzug waren und der Priester Samuel, der den Gottesdienst halten solle, sich verspätet hat, eine ganze Woche. Gut, da hat er halt eingegriffen und hat das Priesteramt übernommen. Das war mit der Grund, dass das Königreich von Saul verworfen wurde, weil er gegen den Willen des Herrn gehandelt hat. Also nie ein Priester und König zugleich in Israel, in einer Person. Aber es gab einen, ganz früher, zur Zeit Abrahams in der Frühgeschichte. Es war eine mysteriöse Gestalt, wir wissen nicht sehr viel über ihn. Mose, da heißt es Melchisedek, der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, brachte ihm Brot und Wein zu Abraham und Melchisedek segnete Abraham. Ja, Brot und Wein. Da klingelt es dann hoffentlich später im Gottesdienst. Ja, dieser Melchisedek wird nur noch einmal erwähnt im Alten Testament, im Psalm 110. Da heißt es, der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das ist ein messianischer Psalm, der hinweist auf den Messias. Nach dem Gesetz des Mose, da durften Priester nur die Nachkommen Aarons sein, aus dem Stamm Levi. Gut, Levi war der Urenkel von Abraham, also war es zur Abraham-Zeit noch gar keine Möglichkeit, Nachkomme zu sein. Aber wir wissen ja, dass der Stamm Levi der einzige war, der kein Land erhalten hatte, weil sie für den Tempeldienst bestimmt waren und den Zehnten erhalten hatten. Und diese Besonderheit, dass nämlich ein Priester nicht aus dem Stamm Levi, wie es im Gesetz stand, kam, das war nur Melchisedek. Das greift der Hebräerbrief auf. Da werden etliche Verse, einige Kapitel, nur über diesen Melchisedek geschrieben. Da heißt es zum Beispiel im 7. Kapitel, die Änderung im Gesetz Gottes wird noch dadurch deutlicher, dass nun ein anderer Priester gekommen ist, der Melchisedek gleicht. Da wird er wieder aufgegriffen. Er wurde nicht Priester, weil er die frühere Bedingung der Zugehörigkeit zum Stamm Levi erfüllte, sondern durch die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Genau das wird auch über Christus in der Schrift bezeugt. Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks, aus dem Psalm 110. Ja, früher war einzig und allein dieser mysteriöse Melchisedek Priester und König zugleich. Jetzt haben wir ein Volk von königlichen Priestern, einen ganzen Haufen gleich. Nicht nur einen ganz früh in der Urgeschichte, sondern alle hier in der Gemeinde sind königliche Priester. Priester im Auftrag unseres Herrn, unseres Königs Jesu. Ja, das Volk Gottes, wie es jetzt hier in Waiblingen gerade rumsitzt, hat einen Auftrag. Wir sind ja nicht nur da, weil wir so hübsch da sind, sondern wir haben einen Job. Petrus nennt diesen Auftrag, nämlich den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Da klingelt's natürlich bei den Bibelkundigen. Was sagt Gott über Israel? Jesaja zum Beispiel, es ist das Volk Israel, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Das ist der Job, war der Job Israels, Gottes große Taten in Erinnerung zu halten. Und das machen sie auch mit Hingabe. Wer es schon mal beobachtet hat, der hat es gesehen. Wenn sie an der Klagemauer stehen, dann haben sie ihre Gebetsriemen dabei, weil es im Alten Testament heißt, du sollst dir es an die Stirn und an die Hand binden. An den Türpfosten ist die Mesusa, so ein kleines Kästchen mit dem Schema Israel. Ja, weil es im Alten Testament heißt, du sollst das Wort an deine Türpfosten schreiben. Am Sederabend wird gedacht an den Auszug aus Ägypten. Also Israel erinnert an Gottes Taten, regelmäßig, auch heute noch. Und das sollten sie am besten als leuchtendes Vorbild machen. weil von den anderen leuchtet da nichts. Wir kennen's von Jesaja her, wird ja regelmäßig an Weihnachten zitiert. Da heißt es, denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Ja, dieses Licht, das von Jesaja erst in der Ferne gesehen wird, verheißen wurde, dieses Licht, dieses ist jetzt da, nämlich Jesus Christus. Und die Aufgabe der Gemeinde ist nicht nur untereinander daran zu erinnern, sondern Gottes Taten laut zu verkündigen. Wir erinnern uns damals der Apostelgeschichte, als die Apostel Gottes Wort verkündet haben. Ja, das hat nicht jedem gefallen. Der Hohe Rat hatte was dagegen. Irgendwie öffentliches Ärgernis und Unruhestiftung und was sonst noch alles, wurden sie angeklagt. Und was sagen die? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Und so soll es auch uns gehen. Nicht aufhören zu erzählen von den großen Taten Jesu, was wir erfahren haben. Das ist die Aufgabe von Israel und die Aufgabe hat die Gemeinde geerbt, seine großen Taten zu verkündigen. Ja, und dann schreibt Petrus noch von Gottes Volk und von Erbarmen. Da heißt es, früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ihr ahnt es, es klingelt. Hoffentlich nicht nur bei den jüdischen Mitchristen, sondern auch bei euch allen. Wir erinnern uns vielleicht an Hosea. Hosea, der Prophet im Alten Testament, der sollte Gottes Gericht verkündigen, weil Israel wieder mal untreu geworden war. Und dieses Gericht verkündigen, das war drastisch. Gott spricht zu Hosea, geh und heirate eine Hure. Das ist ein Sinnbild dafür, dass das Land zu Prostituierten geworden ist. Es hat den Bund mit mir gebrochen und ist vom Herrn abgefallen. Drastisch. Er macht's, Hosea bekommt eine Tochter, einen Sohn. Der Herr sagt, gib ihm den Namen Lo-Ami. Lo-Ami, kennt jemand vielleicht? Ja, wer in Israel war, der weiß, Ken und Lo. Ken ist ja, Lo ist nein. Lo-Ami heißt nicht mein Volk. Auch so ein drastischer Name. Wer heißt denn gern nicht mein Volk? Ja, die Begründung, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Und als die Tochter zur Welt kam, sagte der Herr zu Hosea, gib ihr den Namen Lo-Ruhama, kein Erbarmen. Denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel. Ich vergebe ihnen ihre Schuld nicht mehr. So hat Hosea das Gericht verkündet. Nicht mein Volk, kein Erbarmen. So hießen seine Kinder. Ja, das währte glücklicherweise nicht ewig. Gott sprach zu Hosea ein Kapitel weiter. Ich will dich, Israel, wieder in dein Land einsehen. War dein Name zuvor kein Erbarmen, so werde ich mich jetzt über dich erbarmen. Warst du zuvor nicht mein Volk, so sage ich dir jetzt, du bist mein Volk. Und du antwortest, du bist mein Gott. Diese Aussage, ihr seid jetzt mein Volk und ich habe mit euch Erbarmen, das gilt jetzt nicht nur für Israel, sondern das gilt jetzt auch für die Gemeinde in Waiblingen und weltweit. Früher außenstehend, nicht dazugehörend, jetzt zu einem Volk vereint. Paulus schreibt im Epheserbrief, damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Ja, er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Ja, die Gemeinde Christi, das Volk Gottes. Petrus hat den Christen Mut gemacht, hat mutmachende Aussagen in seinen Briefen geschrieben und ja, bei den Zuhörern hat's wahrscheinlich jedes Mal geklingelt, bei allen Aussagen, weil das eigentliche Aussagen an Israel waren ursprünglich. Sind wir jetzt als Gemeinde Gottes Volk anstelle von Israel? Ist Israel verworfen? So könnte man es meinen. Aber bei solchen Aussagen, da sollten erstmal alle Alarmglocken schrillen. Ich habe jetzt leider bloß eine da, sonst hätte ich mit beiden Händen geklingelt. Die christliche Gemeinde, wir Weiblingen und die anderen, wir treten in Gottes Bund ein. Und zwar zusammen mit Israel, nicht anstelle von Israel. Paulus hat es ganz klar und eindeutig in seinem berühmten Römerbrief Abschnitt Kapitel 9 bis 11 beschrieben, ganz ausführlich. Nein, Gott hat sein Volk Israel nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Und er bringt dann ein tolles Beispiel mit einem Bild von Israel, dem Bild des Olivenbaums. Da schreibt er, und da Abraham und die anderen Stammväter heilig waren, werden auch ihre Nachkommen heilig sein. Denn wenn die Wurzel des Ölbaums, des Olivenbaums, heilig ist, dann werden es auch die Zweige sein. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig des wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Und Paulus beschreibt dann, wie auch die ausgebrochenen Zweige wieder eingepfropft werden können. Sogar viel einfacher, weil die ja schon von Anfang an dazugehört haben. Also Israel ist nicht verworfen. Israel ist nach wie vor das Volk Gottes, sein Eigentum, sein erwähltes Volk. Aber auch die Gemeinde gehört jetzt dazu. Die Gemeinde Jesu, von Jesu gestiftet an Pfingsten, von ihm erhalten. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Sein erwähltes Eigentum, sein heiliges Volk. Ja, diese Zusagen, die dürfen wir annehmen und dürfen sie auf uns beziehen, ganz klar. Gott ist so groß, ihm gehört die ganze Welt, er hat sie erschaffen. Er hat auch die Gemeinde in diese Welt berufen, um ihn groß zu machen, um ihn zu verherrlichen. Amen. Danke, Herr Jesus, dass du die Gemeinde gegründet hast. Nicht wir oder ein paar Anhänger haben sich getroffen, um dir zu gedenken, sondern du hast sie aus einem ängstlichen Haufen von Jüngern heraus gegründet, hast ihnen Mut und Kraft gegeben, dich zu verkünden. Das war deine Tat. Danke, Herr, dass diese Gemeinde dein Volk sein kann und darf, mit allen Verheißungen, die ursprünglich Israel gegolten haben, die jetzt auch uns gelten. Und du stehst dahinter. Danke. Amen.